Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast in der 87. Folge. Mit dabei sind wieder Anne und Daniel.
Hallo.
Hi.
Und ja, ihr hört sie mal wieder, meine Wenigkeit. Ja, ich habe ein bisschen Zeit gefunden und werde jetzt eure Ohren damit belästigen, euch über den US-Fußball voll zu quatschen. Und ich würde auch mal gleich sagen, dass wir mit der Champions League, mit der CONCACAF Champions League anfangen, denn dort lief es eigentlich für die US-Teams durchschnittlich, sagen wir mal. Denn für zwei ist die Ausgangslage sichtlich schlecht, für eins sehr gut. Und für Columbus und Portland ist alles offen, aber sie haben halt sehr viele, ja, Auswärtstore gefressen. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Columbus hat 2-2 gegen Monterrey gespielt. Heimspiel. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Allgemein kam ich nicht in den Genuss, die Champions League Viertelfinale anzuschauen. Ich meine, es sind unhumane Zeiten für uns Europäer. Muss man einfach anerkennen. Zumindest für das arbeitende Volk.
Ja, ich habe mir auch nur die Highlights von den anderen zwei Partien gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber für Columbus haben Santos und Salarian getroffen. Sonst, wenn ich so die Statistiken anschaue, waren die Amerikaner eigentlich schon stärker. Sie hatten mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, mehr Chancen, auch mehr Pässe und alles Mögliche. Aber
man schießt alles keine Tore.
Das stimmt. Und das alles hat es nicht gebracht. Sie haben trotzdem zwei Gegentore gefressen und somit hat Monterrey dann im Rückspiel daheim in Mexiko die bessere Ausgangslage. Da muss dann der Titelverteidiger der MLS ein bisschen schauen, dass sie sich ranhalten. Und im zweiten Spiel hat Portland 1-1 gegen Club America gespielt. Auch aus Mexiko. Ist halt eins der stärksten Teams in der Champions League. In der Nachspielzeit gab es einen Elfmeter für Portland. Mora hat ihn noch reingemacht. Auch das Tor von America war ein Elfmeter, sehe ich gerade.
In der Nachspielzeit.
Aber der ersten Hälfte. Also, ja, spät fallende Tore, zweimal Elfmeter, das sind ein paar Parallelen zu ziehen. Aber mal schauen, was Portland dort macht. Wird auf alle Fälle ein sehr schwerer Brocken. Dann habt ihr Atlanta, Philadelphia oder Toronto Cruz Azul was gesehen?
Nein.
Auch nicht?
Aber ich finde es witzig, dass, ich glaube, du warst es, Daniel, letzte Woche, der sagte, dass Toronto Cruz Azul schlagen wird.
Es könnte natürlich sein, dass ich das gesagt habe, ich weiß es aber nicht mehr.
Es ist ganz knapp daneben gegangen mit 1-3.
Du bist halt noch
aber gespielt. Man muss auch sagen, Toronto hat nicht in Bestbesetzung gespielt, also Pozuelo war nicht dabei, dann hat ein Schaffelburg zum Beispiel gespielt, Jugendspieler, und da waren auch, ja, Pierso auch aus der Jugend, also man war jetzt nicht in Bestbesetzung, aber 1-3 ist sehr happig und ich glaube, das wird sehr schwer, dass irgendwie noch ins Weiterkommen umzumünzen für die Kanadier.
Vor allem auswärts.
Denkt ihr, die schaffen es auch, wenn sie jetzt mit Top-Besetzung spielen?
Ja, gerade auch in dem Hinblick, dass sie einen neuen Mann verpflichtet haben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der spielen darf.
Mit Sicherheit wird er noch nicht spielen dürfen. Ich vermute, der ist noch nicht für die Champions League gemeldet.
Das weiß ich eben nicht. Also alle, die es nicht wissen, Toronto hat unter der Woche Jefferson Soteldo verpflichtet von FC Santos für ungefähr 6 Millionen. Mehr Transfers gab es nicht, deswegen bin ich jetzt hier einfach mal ganz frech, Vincent. Aber ja, wenn er spielen darf, wird er die Mannschaft verstärken, aber wie Arne bereits gesagt hat, er wird vermutlich nicht registriert sein, da er all diese ganzen Registrierungen haben ja auch gewisse Deadlines. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass Toronto im Rückspiel ein 3-1 und 3-0 rausholen wird und gewinnen wird.
Das ist sehr mutig, aber man muss echt sagen, sie haben da einen sehr großen Transfer-Coup gelandet, meiner Meinung nach. Ich dachte echt, so Teldo wechselt nach Europa oder so, weil der Typ, ich habe den ein paar Mal gesehen, der ist echt stark. Also der ist ballaffin und dribbelstark, auch seine Tore waren immer sehr ansehnlich. Also der kann echt was und ich finde, da hat Toronto echt einen starken Spieler und den mit Pozuelo im Mittelfeld zu sehen, das ist schon eine Hausnummer. Also ich meine, Toronto könnte mit dem Kader locker in den nächsten 2-3 Jahren mal den MLS Cup gewinnen.
Wenn sie nicht gegen die Sounders spielen. Wobei, shit, diesmal werden Toronto dran.
Nein, bitte ein anderes Finale mal. Das brauche ich nicht wieder. Aber ja, auf alle Fälle ist es ein sehr guter Transfer, meiner Meinung nach. Und da kann man nur gespannt sein, was er so in der MLS zaubert. Ja, und dann gab es noch das MLS-interne Duell zwischen Atlanta United und Philadelphia, das Atlanta katastrophal versagte, denn Philly gewann 3-0, hat somit den Five Stripes die Grenzen aufgezeigt. Ja, das wird Philly wahrscheinlich noch über die Runden bringen. Kasper Pripsialko hat einen Doppelpack gemacht, Fontana hat dann in der 86. noch den Deckel drauf gehauen und
ja. Aber korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber Ersatzhüter Ben Lundgaard, er war es, glaube ich, der in zwei Spielen gespielt hat, wo Brad Kusan gesperrt war.
Nee, das war
in dem einen.
Das war einer aus der zweiten Mannschaft, so ein
Argentinier, einer aus der zweiten Mannschaft,
glaube ich.
Okay, komisch. Mich hat es gewundert, dass es dann Ben Lundgaard auf der Bank ist, aber gut. Komisch. Allgemein, vielleicht nicht mal einen anderen Keeper spielen lassen, warum denn nicht? Ich meine, man sieht ja, was passiert, wenn man Brad Kusan ins Tor packt.
Ja. Also Gusan, ich bin auch irgendwie der Meinung, das habe ich auch schon letzte Saison ein bisschen festgestellt, der Typ wird halt nicht mehr jünger und ich finde, der spielt schon ein bisschen über sein Zenit. 36 ist er. Und ich fand eben auch, dass dieser Argentinier, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich glaube irgendwie irgendwas mit Gozo oder so war es. Ich fand den echt gut und der hat ja auch gute Bewertungen gehabt. Und wieso lässt man den nicht nochmal spielen? Oder zumindest halt in der Champions League, weil da hat er ja überzeugt. Dann lass den Gusan in der Liga ran oder so. Aber gut, das ist Atlanta, die haben oft komische Entscheidungen in Personalfragen. Von dem her.
Zumal ja das 3-0 jetzt nicht nur zwangsläufig an ihm hängt, sondern bei Atlanta stimmt so einiges da teilweise nicht. Was heißt teilweise? Das haben wir ja bisher schon gesehen.
Defensivverhalten ist ausbaufähig, definitiv.
Ja.
Das hat man noch in der Liga gesehen.
Aber er hat halt auch mit Abstand die schlechteste Bewertung im Team bekommen. Aber gut. Und was man auch noch positiv hervorheben muss, ist Leon Flach, der Deutsch-Amerikaner, der jetzt von Pauli zu Philadelphia gewechselt ist. Der hat auch gleich mal eine Vorlage in der Champions League gemacht und hat bis jetzt für Philadelphia ein Nebenspiel gespielt. Auch zweimal komplette Spielzeit, also von der zweiten Liga in die MLS, sogar in die nordamerikanische Champions League und da zur Stammkraft. Ich glaube, der hat es auch erreicht erstmal. Also der Transfer hat sich auch total gelohnt. Und ich finde es sehr spannend, wie sich der Spieler dann entwickelt. Genau. Dann habt ihr noch was zur Champions League?
Nein.
Hoffentlich ist Atlanta nächstes Jahr wieder dabei. Die sind ja eine Bereicherung für dieses Turnier.
Und wie? Also, ich werde mich freuen wie Banane. Nicht. So.
Freuen wie eine Banane.
Aber dadurch, dass der US Open Cup ja eventuell ausfällt, ist ja die Chance ganz gut da, dass Atlanta nächstes Jahr wieder Champions League dann spielen darf.
Eben, warum denn nicht? Komm, einfach Stammplatz für die nächsten 10 Jahre.
Ah, ihr habt zuletzt gewonnen. Ihr seid dabei.
Oh, wir haben einen Platz zu viel. Ja, sorry, aber jetzt kriegt halt der Gewinner der
MLS Cup Champion.
Der Verlierer des Finals kriegt jetzt halt leider keinen Platz mehr. Es ist halt dumm gelaufen, aber Atlanta hat leider einen Stammplatz, sorry. Und wenn Atlanta gewinnt, hat Atlanta mit der zweiten Mannschaft noch was. Nein, Spaß beiseite.
Okay. Dann kommen wir zur MLS, zum zweiten Spieltag. Der ist vorüber. Anne, was für ein Spiel hast du für im Gepäck dabei?
Ich habe ein Spiel im Gepäck, über das man eigentlich gar nicht reden will, weil es zumindest aus der einen Sicht sehr, sehr furchtbar war. Aus der anderen Sicht ist dieses Spiel existierte nicht, was du da anspielen willst. ich rede von New York City FC gegen Cincinnati. Ein grausames Spiel. Erstmal, es fing schon vor dem Spiel an, der Platz vom New York City FC ist wirklich eine Katastrophe. Und dass ich sowas als Erstligateam bezeichnen darf, ist einfach nur peinlich. Man sieht den Rasen und dann sieht man aber auch die Flächen, die mit Kunstrasen abgedeckt sind, weil sie sonst eigentlich zu dem Baseballfeld gehören. Und das ist wirklich einfach nur peinlich, dass dieses Team es nicht schafft, ein eigenes Stadion zu kriegen, während das Team von David Villa offensichtlich ja schon sehr, sehr weit ist, ein Stadion zu bekommen. Der New York City FC dagegen nach 6 Jahren MLS noch immer nicht. Also, da freue ich mich wirklich jedes Mal, wenn die zu Hause spielen, dass man so einen tollen Platz sieht. Aber trotzdem, sie haben, ja?
Man muss ja auch noch dazu sagen, das Team von David Villa, also Queensborough FC, spielt, glaube ich, in der USL League One, oder? Nee, NISA, oder? Nein? Also irgendwie eine untere Liga und die sind halt schon viel weiter wie in City. Ja. Also, weiß nicht.
Die, also das Team gibt's noch gar nicht so lange und da steht es kurz bevor, dass sie da Unterschriften haben und dann das Stadion auch bauen können. Das ist in Kooperation mit der Universität, aber trotzdem sind sie einfach schon 5 Schritte weiter. Bei New York City FC heißt es so alle paar Wochen mal, ja, jetzt bald geht's los. Und dann entwickelt sich doch wieder nicht. Jetzt aktuell streiten sie mal wieder mit der Stadt um irgendein Parkhaus, war es, glaube ich. Und der New York City FC ist jetzt halt an der Stelle, an der die Red Bulls schon vor 10 Jahren waren. Nee, länger sogar, vor 15 Jahren. Als sie eben das fußballspezifische Stadion bauen wollten und auch dort die Stadt New York City oder New York alles in die Wege geleitet hat, damit das nicht passieren kann. Und davon sind sie nach New Jersey gegangen. Der New York City FC hat sich ja fest darauf gesetzt, dass sie vor allem irgendwie ihr Stadion in der Bronx haben wollen. Das ist halt unglaublich schwierig. Und wenn dir dann solche Kleinigkeiten da solche Probleme machen, ist es halt... Naja, das wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber kommen wir mal zum Spiel. New York City hat 5-0 gewonnen. 2 Tore davon waren im Prinzip Eigentore. Das eine ist dann nicht offiziell als Eigentor gewertet worden, weil man Nick Hagelund, es war eins und aber ich glaube, man wollte einfach Nick Hagelund in dem Fall nicht so völlig fertig machen, weil er hat beide verursacht. Und was man einfach nur sagen kann, also die Leistung von Cincinnati ist wirklich eine Katastrophe. Wenn sie es dann doch nach irgendwie 60 Minuten mal vors Tor schaffen, dann ist das einfach nur eine Kegelparty. Aber da ist keine Konsistenz hinter, da ist kein Spielsystem hinter. Weiß ich nicht. Also ich habe auch nicht verstanden, warum sie nicht Ben Lund mal die Chance geben würden. Mhm. Weil auch so die Torwartleistung war sehr unterirdisch teilweise. Die Leistung der Verteidigung auch und die vom Sturm selbstverständlich auch.
Es war ja der Ersatzkeeper bei City. Also das muss doch alles darauf deuten, dass der Ersatzkeeper scheiße ist und dass jetzt Ben Lund der neue Ersatzkeeper ist. Und dann hat man einen guten Ersatzkeeper drin. So, und jetzt da fällt Tüton einmal aus und dann kommt die deutsche Krake rein und dann läuft der Laden. MLS-Champion. Fertig.
Das ist also, Cincinnati hat definitiv riesige Baustellen in dieser Saison. Weiter, so wie in der letzten Saison auch schon. Der New York City FC hat okay gespielt. Auch da ist noch ganz viel Luft nach oben. Sie hatten halt einfach einen Gegner, der quasi kein Gegner war. Und hatten es damit natürlich umso leichter. Die 4 Tore sind erst in der 2. Halbzeit gefallen, das muss man dazu auch sagen. In der 1. Halbzeit war es noch ausgeglichener, da wäre vielleicht noch irgendwie alles drin gewesen. Und in der 2. Halbzeit ging es dann Schwung und Schwung. Ja, das, aber ansonsten war es trotzdem, finde ich, kein schönes Fußballspiel. Von beiden Mannschaften jetzt nicht. Aber am Ende hat der New York City FC selbstverständlich ganz verdient gewonnen.
Ja, also fußballerisch war es jetzt nichts Besonderes, aber die Unterhaltung war gegeben, sage ich mal, durch die Tore und durch schlechte Spielzüge beiderseits teilweise. Also so zum Nebenher anschauen, zum Unterhalten, wir waren ja da alle in unserem Discord-Server, wo ihr euch gerne alle joinen könnt. Link ist ja in der Beschreibung. Waren wir da und haben das Spiel angeguckt und wir hatten unseren Spaß teilweise. Also von dem her war es ein unterhaltsames Spiel als neutraler Zuschauer oder als New York City FC-Hasser auf den Rasen. Aber sonst alles zufrieden. Daniel, noch ein paar Worte?
Alles gesagt.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, bevor wir die weiteren Spiele besprechen und hören uns gleich wieder.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, egal. Also, wir sprechen jetzt über die weiteren MLS-Spiele und da darf gleich mal Daniel weitermachen. Du hast doch ein schönes Spiel, oder?
In der Tat, und zwar, also was heißt schön? Ich würde das Spiel jetzt nicht als schön bezeichnen, sondern eher zum Haare rausreißen, sofern man euch auf den Kopf hat. Ich rede von Nashville gegen Montreal.
Ja, das
Nashville?
Stimmt.
Ja, wie soll ich sagen? Also, es war auch eins der Spiele, die wir gemeinsam im Discord angeschaut haben. Auch von mir nochmal eine herzliche Einladung. Kommt rein, wir beißen nicht, wir freuen uns auf euch. Aber ja, was soll ich sagen? Montreal eher effektiv und Nashville,
ja, die ackern halt
mit Ladehemmungen, um es so zu sagen. Es hat ein schönes Sprichwort, wenn du die Dinge vorne nicht machst, kriegst du es halt hinten. Genau das war der Fall. Nashville, Chancen über Chancen, aber ja, sie wollten das Ding einfach ins Tor tragen. Demnach stand zur Halbzeit 0:2 für Montreal. Man muss sagen, verdient, weil Montreal war einfach effektiver, Nashville hat die Dinger nicht gemacht. Und im zweiten Durchgang ging es halt einfach weiter. Chancen über Chancen über Chancen für Nashville. Dann war es soweit in der 54. Minute, als kurzer Wiederanpfiff, haben sie den Anschlusstreffer gemacht. Und ja, es ging weiter und weiter. Und auch wenn das Spiel 7:2 ausgegangen wäre, so hart es jetzt klingt, hätte sich Montreal nicht beschweren dürfen. Aber es war halt am Ende die Inkompetenz von Nashville. Später hat dann noch Utah ausgeglichen. Es war wie gesagt nur eine Frage der Zeit, weil halt Nashville die ganze Partie über Chancen hatte. Es war nicht besser, aber es hat halt die Chancen. Haben sie dann dementsprechend auch gemacht. Am Ende, wie gesagt, stand es 2:2. An sich, Montreal kann sich nicht beschweren. Im Gegenteil, die freuen sich, glaube ich, sogar eher darüber. Und Nashville muss sich ein bisschen hinterbeißen und definitiv mehr Zielwasser trinken.
Aber man muss zwei Faktoren noch sagen. Eigentlich darf Montreal sich darüber nicht freuen, weil wenn du 2:0 geführt hast, ist das schon mal doof. Und zum anderen zeigt es auch, dass Montreal extrem anfällig ist. Beziehungsweise da muss einfach mehr Push kommen. Weil wenn sie so gegen andere Gegner spielen, dann kann man sich schon ausmalen, wie das enden wird. Und bei Nashville, klar, die haben einfach Chancen verhauen bis zum Get-No. Da muss natürlich viel, viel mehr vorne kommen. Aber da sieht man wenigstens, der Push nach vorne ist da. Jetzt müssen sie halt nur noch an der Ausbeute arbeiten. Gefährlicher finde ich es da tendenziell eher für Montreal.
Ja, definitiv. Als Montreal muss ich natürlich auch ein bisschen ärgern, weil ein Punkt ist definitiv zu wenig gegen Nashville. Gerade nach einer 2:0-Führung, aber man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, dass Nashville die zweite Halbzeit, ich würde nicht sagen, dominiert hat, aber da hat Montreal wenig Offensivimpulse gehabt und da geht meiner Meinung nach 2-2 dann schon in Ordnung, weil es wäre definitiv mehr drin gewesen für Nashville. Sie haben nur dank der Inkonsequenz oder Inkompetenz vor dem Tor nicht verloren. Nicht, weil sie gut gespielt haben, Montreal war eigentlich gar nicht existent auf dem Platz. Bis auf die zwei Tore. Muss man einfach so sagen. Und Nashville hingegen, wie gesagt, die waren dauerhaft, oder nicht dauerhaft im Angriff, aber oft im Angriff, hat auch, wie gesagt, die Chancen, aber halt kurz vor dem Tor Fehlpass gespielt, einen Ball unnötig verloren, das Tor nicht getroffen, oder. Und unter diesem Aspekt ist das 2-2 völlig in Ordnung für Montreal. Klar, eine Führung darfst du nicht herschenken, aber Nashville hat eigentlich über die 90 Minuten hinweg aufs Tor gespielt.
Ich widerspreche auch dem 2-2 als solches nicht, sondern ich meine das perspektivisch gesehen. Perspektivisch gesehen muss das eigentlich für Montreal ein Alarmsignal sein. Zumal, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, das Spiel ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, dann waren die beiden Tore, die sie gemacht haben, resultierten auch vor allem aus so ein bisschen Glück und viel auch aus einem Gegenangriff heraus einfach. Ja, weil sie dann aus den Fehlern von Nashville kurzzeitig profitieren konnten. Aber wenn sie nicht weiterarbeiten oder wenn sie sich da nicht verbessern, dann sehe ich wirklich schwarz für Montreal in dieser Saison. Für Nashville ist das erstmal okay. Da erwartet niemand, dass die in diesem Jahr Meister werden. Einfach weil sie noch ziemlich frisch dabei sind.
Außer Vincent.
Aber Montreal muss da auf jeden Fall definitiv mehr pushen. Sonst wird's übel.
Ja. Aber wie gesagt, also die Tore waren, glaube ich, sogar zwei. Die Tore sind sogar ziemlich ansehnlig, weil sie relativ schön waren. Das kann man sich auf alle Fälle in den Highlights anschauen. Wie gesagt, so ein, du führst 2-0 und dann musst du den Sieg eigentlich dreckig mitnehmen. Ich meine, ich selber als Trainer, ich habe zu meinen Jungs auch schon gesagt, hey, dreckige Siege, die sind mal in Ordnung, aber die müssen wir mitnehmen, die Punkte. Hat in dem Fall nur für einen Punkt gereicht für Montreal. Ich gebe dir voll und ganz recht, es muss ein Alarmzeichen sein, weil, wie gesagt, normalerweise kann das Spiel auch 2-3-0 ausgehen für Nashville und es beschwert sich keiner. So ist es halt 2-2 und der Ärger ist, wie gesagt, eher so bei Nashville. Klar, sie haben sich super zurückgekämpft, aber da ist ja halt die Chancenverwertung und bei Montreal ist es halt so dieses Gesamtpaket. Diese Bissigkeit, du führst 2-0 zur Pause und gehst jetzt in den zweiten Durchgang und nimmst diesen dreckigen Auswärtssieg mit. Haben sie nicht gemacht. Deswegen steht es am Ende 2-2. Ich hab ihn fertig. Ja.
Flasche leer. So. Dann, was auch noch ein sehr interessantes Spiel war zum Bereden, auch am Samstag, war Sporting Kansas City gegen Orlando. Das endete 1-1. Vom Ergebnis her und vom Spielverlauf war das gar nicht so arg besonders. Bis auf vielleicht Nanis Tor, das jeder overhyped, aber gut. Weil er den Ball vorm leeren Tor mit einer Hacke reingeschoben hat, gefühltmäßig, aber gut. Darüber kann ich stehen. Was da eher spannend war...
Ich fand ja, das aussah wie so ein klassisches Kreisligator.
Eben.
Irgendwie halt noch die Hacke hinhalten, dann sieht's cool aus.
Ja, genau, irgendwie noch irgendwas Körperteilmäßiges dazwischen halten.
So dumm sein, den Ball einfach so reinzuschieben, deswegen braucht man die Hacke.
Ah, gut. Ja gut, hat was schon, aber es war ja kein Hexenwerk, sagen wir es mal so.
Der Nani-Fanclub hat gesprochen.
Was eher, sag mal, ja, interessant war es nicht, was eher nervig war, war der Videoschiedsrichter. Der kam da ganze viermal zustande. Ich meine, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dreimal Kansas war oder zweimal zwei auf jeder Seite, aber bei drei Situationen, war es haaresträubend. Also, das waren sehr starke 50-50. Ich glaube, eine war sogar eine krasse Fehlentscheidung, wo abseits für Kansas festgestellt wurde. Das wäre das 1-0 gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr die Minute, aber da hat er auf abseits entschieden, was halt kein Abseits war, da die Schulter vom Orlando-Spieler klar noch über der Linie war. Also, Ohne Videoschiedsrichter sieht man das vielleicht nicht, aber mit Videoschiedsrichter und kalibrierter Linie muss man das eigentlich sehen. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat nur auf die Füße geguckt anstatt auf die Schultern und so. Also das war extrem ärgerlich. Und bei einer anderen Situation, es wurden, und Orlando wurde auch noch ein Tor aberkannt durch Videoschiedsrichter, was jetzt eigentlich so aus meiner Sicht dann wieder gut war, aber es war eigentlich auch nicht, also man hätte ihn eigentlich auch zählen können, weil es kein klares Foul davor war. Also das war, ja, ich weiß nicht. Also entweder pfeifst du jeden Katzendreck oder halt lässt mal richtig laufen jeden Körpereinsatz. Aber das war so wischiwaschi und mir ist das halt auch allgemein aufgefallen, dass halt die Schiedsrichter viel zu viel Vertrauen auf den Videoschiedsrichter haben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, auch so allgemein jetzt mal gesehen, dass Schiedsrichter nicht mehr so richtig auf den Platz schauen, wo was passiert oder so, weil sie immer im Hinterkopf haben, ja, der Videoschiedsrichter meldet sich zur Not. So habe ich irgendwie das Gefühl. Und da waren dann halt eben auch vor allem in diesem Spiel auch ein paar Situationen eben dabei, wo du dir denkst, also normalerweise, wo es noch kein Videoschiedsrichter war, hat es ein Schiedsrichter gesehen, weil er da noch viel mehr mitgedacht hat und sich angestrengt hat. Also, weiß nicht. Also mir kommen die Schiedsrichter ein bisschen fauler vor. Das war sehr strittig. Schaut euch mal die Highlights an von dem Spiel und bildet mal eure eigene Meinung dazu, was ihr meint. Genau. Habt ihr das Spiel auch gesehen?
Nee. Also die Highlights so, aber...
Okay, habt ihr noch was dazu zu sagen, oder?
Ich habe noch ein anderes Spiel.
Dann hau raus.
Das Tor des Jahres. Vielleicht lieber eher das Eigentor des Jahres. Geht dann DC United gegen die Refs. Es ist das einzige Tor, was in diesem Spiel gefallen ist. Beide Teams katastrophale Chancenauswertungen. Beide, ich glaube, beide sogar mit Lattentreffer. Aber dieses eine Tor, ich kann das auch gar nicht beschreiben, aber im Prinzip, der Verteidiger von DC United will klären und klärt genau so, wie man als Verteidiger halt nicht klärt, indem man den Ball Richtung Tor lenkt. Aber auch so in einer Situation, wo ich finde, da hätte er definitiv anders reagieren müssen. Guckt euch das unbedingt mal in den Highlights an. Es wird definitiv ist auf jeden Fall mein Top 5 der Eigentore. Und bisher waren in dieser Saison ja schon sehr, sehr viele Eigentore. Von daher kommen da auch noch einige dazu. Am Ende standen dann die Refs als Sieger fest. Ob nun verdient oder nicht. Man muss sagen, die Refs haben irgendwie 68 Minuten lang das Spiel gemacht. Erst danach kam DC United immer so ein bisschen zum Zug. Hat so ein paar Chancen gehabt, aber auch da, wie eben schon mal gesagt, die Chancenverwertung war einfach miserabel. Und beide Teams müssen auf jeden Fall noch an sich arbeiten. Und dann muss man gucken. Mehr gibt's zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Es ist ein 1-0 durch ein Eigentor. Ganz merkwürdig.
Ich sehe gerade auch die Aufstellung. Gressel hat ja wieder als Verteidiger gespielt. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber laut Aufstellung als Außenverteidiger. Was schon wieder, weiß nicht, wo er eigentlich nicht hingehört, meiner Meinung nach. Aber gut. Dann. Ja. Daniel, hast du noch
das ein Spiel? Das kritisieren übrigens die
Anne? DC-Fans.
Genau, die DC-Fans kritisieren das ebenfalls sehr stark, dass die Ausstellung einfach super merkwürdig ist und dass Julian Gressel-Zip auf einer völlig falschen Position ist. Trainerentscheidung.
Es ist definitiv A, der Trainer stellt auf, und B, Gressel als Rechtsverteidiger einzusetzen, das ist in meinen Augen verschwendetes Potenzial. Aber es ist seine Entscheidung, nicht unsere. Ansonsten zu meinem zweiten Spiel, nämlich das Spiel LAFC gegen Seattle. Vor dem Spiel war ja klar, Carlos Vela nicht dabei. Ich glaube, Chico Rossi war auch nicht dabei. Und Nicolas Lodero und natürlich auch Jordan Morris auch nicht dabei. Freddy Montero auch nicht dabei. Das sind so die Leistungsträger oder die Keyplayers auf beiden Seiten. Und da fragt man sich natürlich, was wird es denn für ein Spiel, wenn ja, so die Offensivimpulse fehlen. Wird ja langweilig. Ängste. Gut, nach 2 Minuten hätte ich am liebsten abgeschalten, nachdem Arturo Esa einen Freistoß ich will jetzt nicht sagen reinhämmert, aber der reinkullert. Die Mauer springt hoch, war ein Freistoß, direkt an der Strafraumlinie. Ist ärgerlich, passiert. Aber das Spiel an sich war auf einem Niveau, wo ich sagen muss, Hut ab. Die ganzen 90 Minuten über Dauer, ich will jetzt nicht sagen Dauerfeuer, aber so wie die gespielt haben, beide Teams, es war einfach ein geniales Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Uhrzeit lag, dass ich so gut in Erinnerung habe. Kann ich nicht sagen, es war um 1 Uhr nachts. Ich habe es angeschaut, 90 Minuten. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, das Spiel anzugucken. Und nach den 90 Minuten, Brad Smith hat übrigens in der zweiten Hälfte ausgeglichen per Kopf. Aber ich muss sagen, das Spiel war hervorragend. Ein Mann ist mir dabei aber besonders aufgefallen. Ich habe es vorhin zu dir schon gesagt, Anne, wer das war. Vincent, was glaubst du, welcher Spieler oder welcher Mann, der auf dem Feld stand, ist mir am meisten aufgefallen?
Vielleicht der Spieler, dessen Namen du nicht aussprechen kannst?
Nein, ich habe jetzt leider Spieler gesagt, dann ist es... Ja?
Achso, Spieler, dann ist es kein Spieler.
Okay. Es ist kein Spieler, korrekt. Es ist der unparteiische der Partie, das ist Armando Villarreal. Pfeift seit mehreren Jahren MLS und hat die ganzen 90 Minuten über eine klare Linie gehabt und die auch beibehalten. Und er hat es so überragend gemacht, dass ich wirklich einfach einen Hut davor ziehen muss. Weil gerade in so einem hitzigen Spiel den Überblick zu bewahren, er hat viermal einen gelben Karton gezeigt, nehme ich ihm nicht übel, ist in Ordnung. Von daher war es einfach insgesamt eine schöne Partie und sofern es die Partie, der Sohn hat die übrigens übertragen, noch vorhanden ist, nehmt euch gerne mal die Zeit und schaut die Partie an. Sie lohnt sich. Es sind aber wie gesagt nur zwei Tore gefallen, aber das Gesamtpaket hat gestimmt und es war in meinen Augen tatsächlich sogar eine gute Werbung für die MLS.
Was ich mich auch, oder was vor allem, was mir halt auch sehr positiv aufgefallen ist an diesem Spieltag, oder, sind einfach die Fans im Stadion. Also in den USA sind ja Fans zugelassen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die irgendwie, also wahrscheinlich müssen die irgendwie Negativ-Test haben oder so. Also kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist halt einfach Stimmung da beim Fußball gucken und es tut so gut in den Ohren. Das ist der Wahnsinn.
Wo und, wir gerade, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, weil wir beim Thema Fans sind und beim Seattle-Spiel. Zukünftig werden bei den Heimspielen von Seattle die Fans geimpft.
Das ist, glaube ich, sogar in den ganzen MLS so.
Ich weiß nicht, ob es in der ganzen MLS so ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja. Ich weiß es von meinen Sohn, dass ich finde es eigentlich klasse. Du kannst ins Stadion gehen, lässt dich nebenbei impfen und kannst ins Stadion gehen. Ich meine, das ist das, was uns allen fehlt. Egal, ob du Kreisliga oder Profi, es ist egal, aber am Wochenende dieses Rausgehen und einfach mal Fußball live erleben, es ist halt auch was anderes als vom TV. Und wie gesagt, es ist egal, was es für ein Niveau hat. Es ist einfach was fehlt.
Absolut und ich hoffe einfach mal, dass das in Deutschland dann auch bald so weit ist irgendwie, dass man Fans impft. Es kann ja nicht sein, die USA hat viel später, wie wir angefangen. Also ich möchte jetzt nicht da abdriften in dieses Impfen und Corona-Zeug, aber es kann doch nicht sein, dass die später anfangen und schon so viel weiter sind als wir. Ich hoffe einfach mal, dass man bald ins Stadion kann. So lang schaue ich MLS und höre schön die Fangesänge zu und genieße es einfach, weil es einfach ein ganz anderes Fußball-Schauerlebnis ist, wie jetzt in der Bundesliga. Das macht einfach, es tut einfach gut in den Ohren und schaut die MLS an, gönnt euch mal ein bisschen Fans, auch wenn es nicht viele sind, und genießt wieder Fußball. Dann, Anne, hast du noch was?
Ja, eine Mini-Sache aus einem anderen Spiel. Über das Spiel als solches müssen wir nicht reden, aber Jesse Marsch ist ja jetzt offiziell als nächster Trainer für RB Leipzig bekannt gegeben worden und Ebenfalls munkelt man zumindest sehr, sehr stark, dass auch Caden Clark in der nächsten Saison zu Leipzig wechseln wird. Nächste Saison heißt, er hat ja einen Vertrag bei den Red Bulls New York bis Ende des Jahres und würde dann halt im Januar rübergehen. Könnte auch den Effekt haben, dass er dann schon 18 ist, weil im Augenblick ist er halt 17 Jahre. Und mir ist in dem letzten Spiel etwas aufgefallen an ihm, was ich nicht gut fand und wo ich das erste Mal wirklich an ihm gesehen habe, dass er erst 17 Jahre alt ist, weil er einfach dermaßen überengagiert war, aber leider so, dass es ineffektiv war. Es gab beispielsweise die Situation, dass, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war, Goodman, genau. Andrew Goodman lief mit dem Ball an der Strafraumgrenze rum, an der Strafraumgrenze des Gegners. Und Caden Clark lief ihm entgegen und versuchte ihm selbst den Ball abzunehmen, weil er offensichtlich dachte, er geht jetzt, zieht jetzt einfach selbst durch. Und solche Aktionen hat er wie mehrfach gemacht. Und das ist so, beobachtet ruhig Caden Clark, seht ihn euch an, aber ehrlich gesagt glaube ich mittlerweile, der braucht dann doch noch vielleicht ein oder zwei Jahre MLS, um da so ein bisschen mehr Spielerfahrung zu bekommen und um noch so ein bisschen gesättigter in Form von Wissen zu werden. Weil da waren eklatante Fehler, die eher an einen Jugendspieler erinnerten.
Was ja noch ist. Ich meine, auch klar, er ist
natürlich
Profi, aber er ist halt auch einfach ein Küken, so hat das jetzt klingt.
Er ist 17 Jahre und das hast du halt in dem Spiel gesehen und das muss er definitiv schnell abstellen, wenn er in die Bundesliga will, weil mit so einer Leistung kommst du nicht in die Bundesliga, sondern da wirst du dann eher in die zweite Mannschaft gesteckt oder woanders hin.
Wo wir gerade bei deinen Red Bulls sind, ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen auf die nächsten Spiele geschaut. Ihr spielt ja morgen gegen Chicago. Weißt du, wer denn da Schiedsrichter ist?
Oh, ist es wieder Ted Ankel?
Nein, aber Christina Ankel, seine Frau.
Naja, sie kann ja nur besser sein.
Ich find's definitiv cool, das will ich jetzt auch noch erwähnen, weil es mir auch gerade wichtig ist, und zwar hatten wir das ja schon in der Bundesliga, dass eine Bibiana Steinhaus ihr Können unter Beweis stellen durfte. Und ich meine, Christina Ankel ist tatsächlich die erste weibliche Schiedsrichterin, die ein Spiel leitet. Korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch liege.
Aber das ist, wenn, dann nicht ihr erstes Spiel. Sie hat definitiv schon Spiele gepfiffen.
Ich habe gerade geschaut, ich habe jetzt bislang eher weniger was gefunden. Eher was aus der USL.
Gut, aber vielleicht verwechsel ich es mit der USL, aber sie ist jetzt keine Unbekannte.
Sie ist keine Unbekannte, aber es freut mich, dass sie morgen das Spiel leiten darf. Und ich werde es mir mit Freude anschauen.
Sie war schon ein paar Mal an der Linie gestanden.
Eben, sie stand schon ein paar Mal an der Linie, definitiv. Aber ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo die erste Dame in der MLS ein Spiel leiten darf. Wie gesagt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber es war mir jetzt auch wichtig, das zu erwähnen.
Und dann darf sie gleich am Arbeiterkampftag einen Sieg der Red Bulls pfeifen. Das ist gut.
Gut, dann werden wir alle nächstes Jahr über Christina Ankel fluchen hören und schimpfen hören.
Nächstes Jahr.
Nächste Woche. Also keinesfalls, so lange müsst ihr jetzt nicht auf uns wieder warten. Sonst haben wir jetzt unsere Highlights des zweiten Spieltags durchgesprochen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schaut gerne bei uns auf Twitter und Instagram, MLS Supporters Germany, oder auf Facebook und Twitter bei US Soccer News vorbei. Sonst kommt auf unseren Discord, wie wir schon erwähnt haben, kommt gerne vorbei. Wir würden gerne mal auch mit ein paar neuen Gesichtern oder Zuhörern die MLS-Spiele schauen. Und sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu nennen. Dann bis nächste Woche.
Habt eine gute Woche. Kommt jetzt in Discord. Bye, bye.
Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.